Liebe Geschwister, lasst uns heute mal einige Abschnitte aus dem zweiten Buch der Chronik miteinander betrachten. Ich lese es zurzeit auch fortlaufend durch. Und ja, das Leben der Könige von Juda ist, denke ich, etwas, was immer wieder auch zu uns spricht und uns auch ein Vorbild sein kann. Ein warnendes Vorbild, aber auch ein ermutigendes Vorbild. Und das, was mir heute so auf dem Herzen liegt, ist eigentlich das Thema, das ungeteilte Herz. Das ungeteilte Herz. Und interessanterweise kommt diese Fragestellung immer wieder bei den inspirierten Berichten über die Lebenswege der Könige von Juda vor. Es heißt von manchen Königen, dass ihr Herz ungeteilt mit dem Herrn war. Und von anderen heißt es, dass ihr Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn war. Und wir sehen an diesen Lebenswegen dieser Könige manches, was wir durchaus auf unser Leben übertragen und auf unser Leben anwenden können. Und ich möchte mal beginnen mit dem Leben Asas, dem Leben dieses Königs von Juda, ein Enkel Rehabeams, ein Urenkel Salomos, wenn ich das richtig sehe. Und lasst uns mal von ihm lesen und dann einfach noch ein paar andere Könige in ihrer Haltung zum Herrn betrachten und sehen, was wir daraus lernen können. Ich lese mal 2. Chronik 14, ab Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Ja, also Asa war ein gottesfürchtiger König. Er war einer der Könige, deren Bilanz in vielem und überwiegend eigentlich gut war. Aber er hatte etwas, was wir auch bei anderen Königen sehen, dass nämlich sein Anfang etwas anders war wie sein Ende. Und auch das spricht zu uns, ihr Lieben. Wir haben vielleicht einen guten Anfang gemacht. Aber wird auch das Ende gut sein? Sind wir auf einem guten Weg, der dem Herrn wohlgefällig ist? Wir werden bei manchen Königen sehen, dass sie einen guten Anfang machten und dann später wichen sie ab von dem Herrn und manche scheiterten sogar regelrecht an diesem Abweichen. Vielleicht lesen wir da auch mal aus dem 1. Könige 15, das wollen wir jetzt nicht ständig machen, aber das ist ja fürs Bibelstudium immer ganz wichtig, dass man diese Lebensbilder parallel liest. Also wir lesen manches, was da übereinstimmt, aber wir lesen auch immer wieder ergänzende Dinge, die für das Gesamtbild wichtig sind, zum Beispiel im 1. Buch Könige, da ist im 15. Kapitel von Asa, im 14. Kapitel von Asa die Rede, ne? 15, 11 bis 14, sowas. 15, Vers 11 bis 14. Und da heißt es in Vers 14, die Höhen freilich wurden nicht abgeschafft, doch war das Herz Asas ungeteilt, oder völlig ganz mit dem Herrn sein Leben lang. Also das wird gesagt, das war das Geheimnis, das war diese verborgene Herzenshaltung Gott gegenüber. Und auch das finden wir immer wieder in unserem Leben und auch im Leben dieser Könige, die haben nicht immer alles richtig gemacht. Fast von jedem werden irgendwelche Fehler und Abweichungen berichtet. Aber Gott hat letztlich darauf geschaut, wie steht das Herz dieses Menschen zu mir? Wie ist seine innerste Einstellung, seine Herzenshaltung? Es kam also gar nicht darauf an, dass jemand äußerlich immer nur alles richtig gemacht hat. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Es geht um unsere innerste Haltung. Daran letztlich zeigt sich, ob unser Weg mit dem Herrn gesegnet ist oder ob er irgendwann mal plötzlich ins Schlingern kommt und wir stolpern und vom Weg abkommen, das liegt an unserem Herzen. Nicht nur an unserem äußeren Verhalten, sondern letztlich geht es um diese innerste Einstellung zu Gott, dieses Vertrauen zum Herrn, aber auch der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das war ja das, was Asa den Juden gesagt hat, dass sie den Götzendienst ausrotten sollten und dass sie den Herrn suchen sollten und nach seinem Gesetz und Gebot handeln sollten. Das gehörte zusammen. Und wenn wir uns nochmal erinnern, das Volk damals, ja, es war bereits in seinem Herzen in Götzendienst versunken. Die erste Abweichung war ja schon unter Salomo geschehen. Er hatte ja diese furchtbare Sünde begangen, dass er so viele fremde Frauen sich genommen hatte und letztlich ihnen Götzentempel gebaut hat. Und diese Frauen haben sein Herz abbewegt vom Herrn. Obwohl ihm der Herr erschienen war, obwohl er in einer Weise privilegiert war, auch vom Herrn, die ungewöhnlich war und einmalig eigentlich für alle Könige, hatte er bereits diesen Boden gelegt, dass im Volk, im jüdischen Volk, der Götzendienst, die Aschera-Anbetung und diese ganzen Dinge sich festgesetzt hatten. Und keiner der Könige später hat es völlig ausrotten und ändern können. Obwohl es manche sehr, sehr mutmachende und gute Bewegungen kam, letztlich war immer ein Bodensatz von diesem Götzendienst vorhanden im Volk. Aber Gott sieht an, wie die Könige, die Verantwortlichen, sich dazu verhalten. Und die einen haben das gefördert oder geduldet und laufen lassen und die anderen haben nach Kräften versucht, dieses Übel wirklich zu beseitigen. Und das wird ihnen auch positiv angerechnet in dieser Lebensbilanz, die wir lesen. Das ist ja auch wichtig. Wir können das natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber wir sehen einfach, Gott führt Buch über unser Leben. Er bewertet die Dinge. Wir sollten sie auch am besten aus Gottes Sicht lernen zu bewerten. Wie sieht der Herr meinen Weg? Wie sieht der Herr meine Motive? Ihm kann ich nichts vormachen. Menschen kann ich was vormachen, aber ihm nicht. Und deswegen ist es das Allerbeste, wenn wir vor dem Herrn ganz offenbar sind. In Demut ihm auch unser Versagen, unsere verkehrten Haltungen bekennen und sagen und dann kann er uns lenken in einer Weise, dass dann nachher auch die Bilanz, die einmal geschrieben ist in den Büchern Gottes, eine Bilanz ist, wo Lob und positive Anerkennung zumindest überwiegt. So war es im Grund bei Asa. Er hatte das getan, was Gott wohlgefällig war. Er hatte das Verlangen, dem Herrn ungeteilt zu dienen und den Götzendienst aus Juda zu entfernen. Und das war schon mal eine ganz positive Sache. Wir lesen weiter, Vers 5. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Juda, lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie und es gelang ihnen. Wir bauen ja auch. Wir sollten alle miteinander beteiligt sein am Bau der Gemeinde Jesu Christi, dieses geistlichen Hauses, dieses Tempels des Herrn. Und da ist es auch wichtig, dass wir in der rechten Wachsamkeit, in der rechten Treue bauen. Es gibt auch Zeiten der Ruhe und es gibt auch Zeiten der Bedrängnis in der Gemeinde. Wir haben eigentlich fast nur Ruhe erlebt bisher. In anderen Gegenden der Welt erlebt die Gemeinde Jesu Christi massive Bedrängnis. Wir haben viele Freiheiten. Nun, der König Asa, der hat vorausgedacht. Der hat gesagt, solange wir Freiheit haben, solange uns kein Feind bedrängt, lasst uns die Städte festmachen. Das heißt, militärische Verteidigung gegen Feinde. Lasst uns Mauern bauen, die schützen gegen feindliche Angriffe. Lasst uns dieses heilige Land, dieses Land, das dem Herrn geweiht ist, befestigen für den Herrn. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die für uns wichtig ist, dass wir Aufbauarbeit leisten, dass wir auch die Mauern der Abgrenzung gegen falsche
götzendienerische Tendenzen gegen Ökumene und so andere Strömungen, dass wir die bauen, solange wir Frieden und Ruhe haben und die Gelegenheit dazu haben. Dass wir nicht meinen, ja, wird schon alles gut gehen. Der Asa wusste, es kommen auch wieder andere Zeiten und er hat sich innerlich gerüstet, geistlich gerüstet dafür. Und tatsächlich, wir lesen dann in Vers 8, dass dann eine Bedrängnis herankam, die gewaltig war. Aber Serach, der Kuschiter, zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000, dazu 300 Streitwagen, und er kam bis Maresha, und Asa zog aus ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Ja, das war also eine gewaltige Armee. Das war ganz sicher ein totales Missverhältnis der Kräfte, und menschlich gesehen hatten die eigentlich keine Chance gegen ein solches schreckliches Heer, das dagegen sie ankam. Aber da zeigt Asa, dass sein Herz ungeteilt mit dem Herrn war. Dass er nicht menschlich gedacht hat in dieser Herausforderung, sondern göttlich. Wir lesen Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Das ist so schön zu sehen, was für ein Glaube an den starken, herrlichen Herrn dieser Asa hier hat. Wir sehen in anderen Fällen, Saul zum Beispiel verzagte, als er die Philisterheere sah. Das Herz verzagte ihm, er wusste nicht mehr ein oder aus, er war gelähmt und starrte auf den Feind wie das Kaninchen auf die Schlange. Aber dort, wo Menschen Gottes mit dem Herrn Jesus rechnen, da dürfen sie auch in schwierigen Umständen wissen, bei dem Herrn ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Ich denke, das ist auch für uns wichtig. Wir haben ganz sicher eine kleine Kraft, so wie es da Herr Jesus auch in Offenbarung 3 im Sendschreiben an Philadelphia sagt. Du hast eine kleine Kraft, aber wir haben einen mächtigen, herrlichen Herrn. Wir haben oft Bedrängnisse und Schwierigkeiten, wo wir denken, wie kommen wir da menschlich gesehen raus? Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ihm stehen alle Mittel zu Gebote. Er kann auch menschliche Umstände, die sich uns entgegenstellen und die überwältigend scheinen, völlig verändern in einem Nu. Und das war dieser Glaube, dieses einfältige Vertrauen auf den Herrn, das hat Asa hier gekennzeichnet. Und es war so schön, dass wir sehen, er hat nicht verzagt, er ist nicht geflohen, er hat sich diesem Kampf gestellt, der notwendig war, aber er hat den Herrn angerufen. Und er hat das getan, was wir auch in 2. Mose 14 gelesen haben, nämlich, dass der Herr für euch streitet und ihr sollt stille sein. Er hat vertraut. Er hat sein Anliegen auf den Herrn geworfen. Wir haben den Herrn Jesus als unseren Herrn und Retter, und er hat von sich gesagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und deshalb dürfen auch wir diesen Blick auf den Herrn haben, wenn wir in Nöten und Schwierigkeiten sind. Und wir dürfen einfach damit rechnen, dass der allmächtige Gott uns hilft, wenn wir uns auf ihn verlassen. Und wenn wir im Willen Gottes sind. Das gehört auch dazu. Ja? Also wenn wir den Herrn um Hilfe anrufen in einer Situation, wo wir ungehorsame, falsche Wege gegangen sind, die Gott gar nicht gewollt hat, dann haben wir natürlich nicht die Verheißung, dass er uns aus allem raushilft. Der Asa sagt: In deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Er wusste, das sind Götzendiener, Feinde Gottes, die hier kommen, um das Heiligtum zu verwüsten. Und er wusste, wir sind im Willen Gottes, wenn wir diesen Kampf jetzt anfangen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir die Hilfe des Herrn erfahren wollen, dass wir wissen, ich bin im Willen Gottes. Dann wird der Herr mir auch beistehen. Und wir lesen dann auch in Vers 11, da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gera. Und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Heerschar. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Das finden wir nicht sehr oft von Israel gesagt, dass das Heer Judas hier genannt wird, die Heerschar des Herrn. Schön wäre es gewesen, das war eigentlich Gottes Wille, dass es alle Zeit so gewesen wäre, dass dieses Heer im Namen des Herrn die Kriege und Kämpfe des Herrn führt, statt irgendwelche menschliche, fleischliche, eigenwillige Kämpfe. Und das war leider oft nicht der Fall. Deswegen wurde Juda auch oft geschlagen und hat schmerzliche Niederlagen erlitten. Aber hier sagt der Geist Gottes, das war das Heer, die Heerschar des Herrn. Und deswegen haben sie auch einen großen Sieg errungen, der menschlich gesprochen überhaupt nicht, mit dem nicht zu rechnen war. Und sie schlugen alle Städte um Gera her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte, es war nämlich viel Beute darin. Und dann lesen wir am Anfang vom 15. Kapitel eine bemerkenswerte Botschaft des Herrn an dieses versammelte Volk und an den König Asa. Und der Geist Gottes kam auf Asaria, den Sohn Odets. Und er ging hinaus, Asa entgegen, und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er euch auch verlassen. Also hier wird der Asa noch einmal ganz enorm ermutigt. Und das finde ich so schön, dass wirklich auch diese Geschichte, diese inspirierte Geschichte der Könige uns Mut macht, dem Herrn zu vertrauen. Und uns auch Mut macht, mit dem Herrn voranzugehen. Dass wir wirklich uns mutig zu ihm bekennen und seine Sache wirklich auch zu unserer Sache machen und ihm treu dienen. Denn das ist das, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Also wenn wir uns entschieden auf die Seite des Herrn Jesus stellen, wenn wir für ihn Zeugnis ablegen, wenn wir wirklich auch uns treu zu ihm bekennen, auch vor den Menschen, dann werden wir erfahren, dass der Herr mit uns ist. Und dann ist diese unsichtbare Kraft Gottes in unserem Leben wirksam, die uns Mut gibt, wo wir vielleicht von Natur aus verzagen würden, die uns vorwärts gehen lässt, wo wir von Natur aus zurückweichen würden und die uns Freude und Frieden gibt in Situationen, in denen uns vielleicht sonst die Knie schlottern würden. Und das wird hier als eine ganz grundsätzliche Sache noch einmal zur Ermutigung dem Volk vorgestellt. Auf der anderen Seite ist aber auch die Warnung da. Wenn ihr ihn aber verlasst, so wird er auch euch verlassen. Wenn wir abweichen von dem Herrn, dann haben wir keine Verheißung, dass der Herr uns segnet und unsere Wege gelingen lässt. Im Gegenteil. In den meisten Fällen muss er einfach uns dann entgegentreten und unsere Wege scheitern lassen. Aus Treue, aus Liebe, damit wir wieder zurückkehren auf den richtigen Weg und zum Herrn. Ja, und dann lesen wir weiter in Vers 3. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, und ohne Gesetz. Als es aber in seiner Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, umkehrte und ihn suchte, da ließ er sich von ihnen finden. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden, sondern es kamen große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Ja, vielleicht auch ganz interessant, der Bezug zu diesen friedlosen Zeiten, die Gott zugelassen hatte, auch in den Völkern, den Nachbarvölkern und zum Teil auch in Israel. Kein Frieden, Schrecken, Zusammenstöße, allerlei Drangsal. Und dann heißt es, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken. Also wir müssen uns auch nicht durch die vielleicht etwas schwieriger werdende politische und allgemeine Weltsituation lähmen lassen und Angst einjagen lassen. Wir dürfen wissen, wenn wir dem Herrn dienen, dann dürfen wir stark sein. Dann brauchen wir unsere Hände nicht sinken lassen. Wir dürfen vorangehen und weiter mit dem Herrn leben und wissen, dieses Werk, das wir tun dürfen, das Werk auch der Evangeliumsverbreitung, das Werk des Gemeindebaus, dieses Werk hat seinen Lohn. Ja, wir werden ernten, wenn wir treu im Glauben sehen. Und dann lesen wir Vers 8, als nun Asa diese Worte und die Weissagung des Propheten Oded hörte, fasste er Mut und er schaffte die Gräuel hinweg aus dem ganzen Land Juda und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Bergland von Ephraim erobert hatte, und er erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Ja, wenn wir wollen, dass der Herr mit uns ist und unser Leben segnet, dann müssen wir die Dinge rausräumen, die Gott ein Gräuel sind, die Sünden sind, die böse sind und die wir vielleicht verdecken, die wir vielleicht ein Stück hegen und pflegen in irgendeiner verborgenen Kammer unseres Herzens oder unseres Lebens. Diese Dinge müssen ausgeräumt werden, sonst kann der Herr nicht mit uns sein. Das ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges. Viele Christen meinen, sie suchen den Segen des Herrn, den Beistand des Herrn und beten da intensiv drum, dass Gott ihre Wege segnet. Aber solange sie noch Gräuel, Sünden, verborgene böse Dinge in ihrem Leben haben, da wird Gott sie nicht so segnen, wie sie sich das wünschen. Und dann wird man womöglich bitter und macht Gott Vorwürfe. Aber ich denke, das allererste ist, dass man mal stille ist und sich fragt, Herr Jesus, gibt es etwas, was ich aus meinem Leben ausräumen muss? Was ich bekennen muss? Was ich lassen muss? Wo ich wirklich auch Buße drüber tun muss? Und das ist immer die Voraussetzung für Segen gewesen, den Segen des Herrn, dass wir in dieser Weise unser Herzen, unser Leben überprüfen und die Dinge wegtun aus unserem Leben, die Gott nicht gefallen. Dann lesen wir weiter in Vers 9. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen aus Ephraim, Manasse und Simeon, denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat, im 15. Jahr der Regierung Asas. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie mitgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Jeder aber, der den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, ob klein oder groß, ob Mann oder Frau. Ja, das war eine ganz wichtige Sache. Sie waren bereit, sich dem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen und ganz in den Dienst zu treten. Und das ist, denke ich, etwas, was nur die Gnade Gottes auch bewirken kann bei einem Menschen. Normalerweise ist der Mensch, ja, das menschliche Herz ist böse von Jugend an, es ist verdorben, es ist auch ein Stück innerlich gar nicht so leicht zu durchschauen. Es ist listig. Auf der einen Seite machen wir Gott fromme Versprechungen und meinen vielleicht auch, dass wir das so halten. Und auf der anderen Seite suchen wir manchmal noch ganz eiskalt unsere eigenen Interessen, unseren Eigenwillen und gehen verkehrte Wege und versuchen das irgendwie zu vertuschen. Gott wird da schon drüber wegsehen. Also diese innere Zerrissenheit, diese Doppelherzigkeit, wie das die Bibel auch nennt, das ist eine geistliche Krankheit. Ein Problem auch bei vielen Christen, auch bei vielen Gläubigen, dass sie wirklich nicht von ganzem Herzen radikal und klar und eindeutig mit dem Herrn gehen, sondern dass sie andere Dinge in ihrem Herzen nähren, dass sie andere Dinge mitlaufen lassen in ihrem Leben. Und dann wundern sie sich, dass der Segen des Herrn nicht so fließen kann, wie es sie sich wünschen. Hier hat der Geist Gottes sie geleitet. Sie wollten mit ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele den Herrn suchen. Wir erinnern uns an 5. Buch Mose, diese bekannte Stelle. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und mit allem deinem Verstand. Was der Herr Jesus noch einmal betont, ist das wichtigste Gebot. Darum geht es Gott, vor allem anderen. Vers 14, und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Jauchzen, Trompeten und Schofarhörnern, und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen, und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sie von ihnen finden, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Ist es nicht schön? So wünschen wir uns unser Leben, oder? Dass der Herr uns segnen kann, dass er uns stärkt, dass er uns ermutigt und wir Freude im Herzen haben. Aber ihr Lieben, Freude, geistliche Freude, hängt zusammen mit unserer Hingabe an den Herrn. Wenn wir dem Herrn nur halbem Herzen dienen, dann haben wir nicht die Freude des Heiligen Geistes. So einfach ist es. Dann haben wir auch nicht die Kraft des Heiligen Geistes in dem Maß, wie wir uns das wünschen und wie wir das brauchen. Das hängt ab davon, dass wir von ganzem Herzen mit dem Herrn gehen. Dass wir ganze Sache machen in unserem Leben, statt immer nur halbe Sachen zu machen. Statt immer nur auf beiden Seiten zu hinken. Statt immer noch irgendwelche Dinge mitzuschleifen aus dem alten Leben, die den Herrn betrüben und den Segen und die Kraft und die Freude blockieren. Und dann sucht man sich bei anderen fragwürdigen Quellen Pseudo-Freude, Pseudo-Kraft, ja, zum Beispiel bei der Charismatik, bei irgendwelchen Lobpreisliedern, bei irgendwelchen Dingen, die einen aufputschen, die einen seelisch irgendwie ansprechen, aber nicht vom Geist Gottes sind. Nur um festzustellen, die Freude, die verschwindet so schnell, wie sie hochgeschäumt ist, ja, weil das nichts Dauerhaftes, nichts Göttliches ist. Freude finden wir dort, wo wir dem Herrn nachfolgen, mit einem einfältigen Herzen, von ganzem Herzen. Und wir sehen, dass der Asa immer mehr aufräumt. Und das ist auch wichtig. Es geht nicht alles auf einmal. Auch im Leben eines Christen, wenn er vielleicht auch relativ jung bekehrt ist, ja, dann gibt es ganz sicher einige Baustellen, wie man so sagt. Da gibt es einige Bereiche, die noch umgestaltet werden müssen, wo der Herr noch wirken will. Und der Herr zeigt uns nicht sofort alles, sondern der Herr geht da auch Schritt für Schritt tiefer. Wir lesen jedenfalls in Vers 16, auch setzte der König Asa seine Mutter Maacha ab, dass sie nicht mehr Gebieterin war, weil sie der Aschera ein Götzenbild gemacht hatte. Und Asa hieb das Götzenbild um und zermalmte es und verbrannte es im Tal Kidron. Aber die Höhen kamen nicht weg aus Israel, doch war das Herz Asas ungeteilt sein Leben lang. Also diese Mutter, das war seine Großmutter, die eine finstere Frau war, die letztlich aus dem Bösen, aus dem heidnischen Götzendienst geprägt war. Sie war wohl offensichtlich, hatte noch eine große Macht. Das war manchmal so, dass die Königin Mutter oder Großmutter da eine furchtbare Macht hatte. Wir denken an Athalia, diese dämonisch inspirierte Frau, die zum Schluss beinahe den ganzen Nachkommenschaft Davids ausgerottet hätte, alle, die überhaupt nur König sein könnten, als sie praktisch eben die Macht ergriffen hatte in Juda. Also da gibt es eben diese Einflüsse der Finsternis und da hat der König Asa Mut bewiesen, dass er diese Frau, die sicher eine Ehren- und Autoritätsstellung hatte, abgesetzt hat. Und dass er diese ganzen Götzendienst, den diese Frau eingeführt hat, auch öffentlich und klar zerstört hat. Es ist auch wichtig, dass wir religiöse Traditionen nicht bestimmen lassen in unserem Leben. Ja, solche Traditionen, wie sie zum Beispiel in der katholischen Kirche auch praktiziert werden, die eben keine wirklich biblische und christliche Kirche ist, sondern die sehr, sehr viel Heidnisches und Verkehrtes hat. Von solchen Dingen müssen wir uns lösen. Wir müssen reine Sache machen und dem Herrn so dienen, wie es der Herr selber in seinem Wort will. Und das hat der Asa gemacht und deswegen wird er ganz ausdrücklich gelobt. Ja, aber dann finden wir einen Rückschritt im Weg von Asa. Im 16. Kapitel, da lesen wir, im 36. Jahr der Regierung Asas zog Baesa, der König von Israel, herauf gegen Juda und er baute Rama zur festen Stadt aus, um Asa, dem König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte. Ja, und dann machte er eine klassische politische Intrige, die jeder heidnische König in der Gegend auch so gemacht hätte. Ja? Der sagt, greif doch mal die Israeliten an und brich deinen Bund mit Israel, damit die von mir abziehen und du kriegst dafür einen Haufen Geld. Und hier sehen wir leider das Gegenstück zu diesem wunderbaren Glaubensschritt, den wir vorher gesehen haben, als diese Riesenarmee der Kuschiter ankam. Und wohlgemerkt, das ist das Interessante, diese Bedrohung durch Israel war bei weitem nicht vergleichbar mit dieser furchtbaren Bedrohung durch dieses große Kuschitenheer. Das war harmlos im Vergleich zu dem. Das war noch gar nichts. Aber offensichtlich hat es Asa an einem Punkt getroffen, wo sein Herz nicht bei dem Herrn war. Und dann reagiert er menschlich und dann sagt er sich, oh, die greifen mich an. Was mache ich? Meiner Feinde Feind ist mein Freund. Ja, das sind ja so die menschlich-politischen Intrigen. Die finden wir jetzt in Syrien und überall. Ja, man paktiert, man intrigiert, man versucht Bündnisse zu schmieden und sich dadurch zu retten. Aber was noch schlimmer ist, Asa tastet etwas an. Wir lesen, das habe ich jetzt nicht gelesen vorher, dass Asa all das, was sein Vater geheiligt und was er selbst geheiligt hatte, in das Haus Gottes brachte, nämlich Silber, Gold und Geräte, in Vers 18 im 15. Kapitel. Also die Könige hatten, die Gottesfürchtigen hatten, immer wieder von dem Reichtum, von der Beute, von den Einnahmen, die sie bekamen, dem Herrn etwas gegeben. In der Anerkenntnis dessen, dass letztlich ja aller Reichtum, aller Segen, alles Gute immer nur vom Herrn kommt und nicht von uns, haben wir ja nicht selber erarbeitet. Und jetzt tastet Asa diese Opfer an, diese geheiligten Schätze im Haus des Herrn. Was heißt denn geheiligt? Geheiligt heißt abgesondert für den Herrn. Geheiligt heißt, in dem Moment, wo der Asa das in das Haus Gottes gebracht hat, hat er gesagt, ich habe jetzt keine Verfügungsgewalt mehr über diese Gefäße, über das Gold und das Silber. Jetzt gehört es ganz dem Herrn. Und was ist es für den Herrn, wenn wir das, was wir ihm geheiligt haben, wieder zurücknehmen und für unsere menschlichen Zwecke einsetzen? Das war eine schwere Sünde. Das war ein Riesenfehltritt von diesem gottesfürchtigen König. Ja? Also wenn es heißt, sein Herz war ungeteilt mit dem Herrn, dann heißt es, in der Generallinie seines Lebens war er, ist er nicht wirklich vom Herrn abgewichen, um Götzendienst zu betreiben. Aber das heißt nicht, er war ständig jede Minute immer mit dem Herrn im Reinen und auf der Höhe des Glaubens. Das ist ja bei uns übrigens auch so. Ja? Und deswegen sind ja die Dinge auch so hilfreich für uns. Dass wir uns nicht sagen, und das ist immer so oft das Problem gewesen, die Könige sind dann gefallen, wenn sie Erfolg hatten, wenn Gott sie gesegnet hatte und sie reich waren und stark wurden. Und genau dann kam immer wieder der Knick, wo sie plötzlich vom Herrn abgewichen sind und nicht mehr in der Demut mit dem Herrn gelebt haben, sondern eigenmächtige Dinge getan haben. Und das finden wir hier eben in dieser Bedrohung. Er fängt plötzlich an, jetzt eben mit Geld zu arbeiten, Mensch, sich auf Fleisch zu stützen, auf sterbliche Menschen statt auf den Herrn. Ja, das funktioniert sogar, aber dann finden wir die dritte prophetische Botschaft. Oder die zweite prophetische Botschaft im Vers 7, 16. Kapitel. Und da heißt es, aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda. Und er sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Und jetzt kommt eine sehr schöne Verheißung, die wir mitnehmen wollen. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist es nicht schön? Ihr Lieben, das dürfen wir auch für uns nehmen. Und ich finde es so schön, dass hier gezeigt wird, der Herr Jesus, er registriert es nicht nur einfach passiv, wenn jemand ihm vertraut und nimmt es sozusagen wohlwollend zur Kenntnis, sondern er sucht geradezu. Er sucht nach solchen Menschen, die ihm von ganzem Herzen vertrauen, die ein ungeteiltes Herz haben für den Herrn Jesus. Danach sucht er. Er durchstreift die ganze Erde. Ja, das ist also ein Verlangen des Herrn. Und wohl uns, wenn wir auf dieses Verlangen antworten. Er ist ganz für uns gewesen. Er hat sich ganz und ungeteilt und ohne Reserve, ohne Zurückhaltung für uns hingegeben am Kreuz auf Golgatha. Warum geben wir uns nur halb hin? Warum lassen wir solche Bereiche in unserem Leben bestehen, die wir ihm nicht ausliefern wollen? Wo wir gerne unser eigenes Ding weitermachen wollen? Das ist so eine Frage. Wir schneiden uns dadurch von vielem Segen ab. Denn diejenigen, die, deren Herz ungeteilt auf den Herrn gerichtet ist, denen verheißt Gott, dass er sich mächtig erweist an ihnen. Dass sie erleben werden, wie der lebendige Gott in ihr Leben eingreift, wie er Umstände verändert, wie er Personen verändert, wie er Segen schenkt, wie er den Glauben vermehrt, wie er Frucht schenkt in einem solchen Leben, das in der Abhängigkeit vom Herrn geführt wird. Und das ist doch das, was wir eigentlich, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann verlangt es uns doch eigentlich danach, dass wir Frucht bringen für den Herrn. Dass der Herr zu seinem Ziel kommt in unserem Leben und verherrlicht wird. Und wir lesen hier einfach, die Bedingung ist das ungeteilte Herz. Das ganze Herz. Wir haben auch schon mal über Kaleb gesprochen, dessen Name, denke ich, bedeutet der Ganzherzige. Ja, der, der Mut hatte dort, wo alle feige waren, der, der einfach Glauben bewiesen hat und Treue dem Herrn gegenüber und wo sich der Herr so deutlich zu ihm gestellt hat. Und hier sehen wir dasselbe, wenn das Herz ungeteilt bei dem Herrn ist, dann kann Gott segnen und mächtig wirken. Vielleicht nochmal aus Sprüche 23 eine Ergänzung, wo wir noch einmal sehen, es geht dem Herrn um unser Herz. Es geht ihm um unser Innerstes, um unseren Willen, um unsere Liebe, um unseren Gehorsam. Sprüche 23, Vers 26, wir haben es vor kurzem auch schon mal gehört. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Was sagt der Herr hier? Gib es mir halb. Gib mir den Teil, den du gerne abgeben möchtest und den Rest behalte für dich. Oder was heißt es? Ich bin überzeugt, es heißt, gib mir dein Herz ganz, ungeteilt. Darum geht es. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Was heißt es, wenn wir dem Herrn unser Herz geben? Das heißt, dass wir ihm auch unser Leben, die Regentschaft über unser Leben überlassen. Es heißt hier nicht, was wir oft beten, Herr, lass doch dir meine Wege wohlgefällig sein. So beten viele Christen oder so handeln sie im Endeffekt. Nein, nein. Sondern es soll anders sein. Herr, lass doch mir deine Wege wohlgefällig sein. Wir haben es heute Morgen betrachtet. Der Herr Jesus hat in der entscheidenden Stunde in Gethsemane ein Gebet gesprochen. Er hat nämlich gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist genau der Punkt mit dem ganzen Herzen. In dem Moment, wo wir sagen, Herr, ich gebe dir einen Teil von meinem Leben, aber in einem Teil meines Lebens will ich, dass mein Wille geschieht. Das ist das geteilte Herz. Das ist das, was nicht funktioniert bei Gott, was, wo der Herr nicht segnen kann. Wo wir Züchtigungen, Schwierigkeiten, Enttäuschungen erleben werden und sagen, Herr, warum? Nun, ich glaube, dass wir im Wort Gottes die Antwort hören können. Sprüche 4, Vers 20 und folgende vielleicht auch noch einmal der Wichtigkeit, die Gott unserem Herzen zumisst. Wobei wir ja bedenken wollen, Gott hat dieses Herz geschaffen. Und Gott ist auch der Einzige, der es genau kennt. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, wir kennen unser Herz ja selber gar nicht genau. Ganz viele Bereiche unseres Herzens sind uns selber überhaupt nicht bewusst. Aber dem Herrn wohl. Ja, Vers 23, oder vielleicht fangen wir schon an bei Vers 20 in Sprüche 4. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Also, was ist im Innersten deines Herzens? Das Verlangen nach Selbstverwirklichung. Groß werden, reich werden, die Welt genießen. Was soll im Innersten meines Herzens wohnen? Die Worte Gottes. Die Worte Gottes. Und wenn ich die verinnerlicht habe, wenn ich die tun will, wenn der Heilige Geist in meinem Leben so wirken kann, dann werde ich auch Wohlgefallen haben an den Wegen Gottes und dann wird auch der Segen Gottes bei uns sein. Was ist im Innersten deines und meines Herzens?
Denn sie, diese Worte, sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja,
also wir wollen unser Herz einmal öffnen und still werden vor dem Herrn und einfach auch ihn bitten, Herr, zeig mir, was mich hindert, dir von ganzem Herzen zu vertrauen. Zeig, was dich betrübt. Deck die Dinge auf und gib mir die Gnade, sie wegzutun aus meinem Leben. Ich glaube, das wird einen großen Segen bringen, wenn wir in dieser Weise einmal vor dem Herrn stille werden, um unser Herz zu prüfen. Ja, ich möchte noch mal zwei, drei Beispiele aus dem zweiten Buch Chronik erwähnen kurz. Das können wir nicht mehr so ausführlich machen. Andere Könige, die auch so interessante Erfahrungen mit dem Herrn gemacht haben in Bezug auf ihr Herz. Und dann wollen wir auch zum Schluss kommen. Ja, der König Joas in 2. Chronik 24. Das ist auch so eine interessante Sache. Wir haben ja zweimal Könige, die aufgrund der ganzen zerrütteten Verhältnisse in Juda sehr jung auf den Thron gekommen sind. Der Joas war einer davon. Da lesen wir am Anfang von 2. Chronik 24, Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Tja, könnte man sagen, klasse, gut, er hat ja getan, was recht war in den Augen des Herrn. Ja, aber es heißt nicht von Joas, dass sein Herz ungeteilt mit dem Herrn war. Es war geteilt. Und er war in gottesfürchtigen Bahnen, solange eine einflussreiche väterliche Autorität in seinem Leben war. Und es war ganz verständlich, als Junge konnte er nicht selber regieren. Er hatte diesen Ratgeber, der ihm letztlich auch auf den Thron gebracht hatte. Und er hat Gutes getan, solange dieser segensreiche Einfluss in ihm war. Aber dann, später, da heißt es in Vers 17, aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie, und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Tja, was war da mit dem Herzen von Joas? Das ist die Frage. Er war ganz offensichtlich beeinflussbar. Er war keine starke, eigenwillige Persönlichkeit, sondern er hat sich lenken und leiten lassen. Und solange er sich lenken und leiten ließ von jemand Gottesfürchtigen, hat er ganz gut gehandelt. Nur das Problem war, als dieser Einfluss plötzlich weg war, dann kam ein anderer Einfluss. Und der kam vom Teufel. Und wie hat der Teufel angefangen, das Herz von dem Joas zu stehlen? Er hat ihm geschmeichelt. Die Obersten huldigten ihm. Die sagten, was bist du für ein toller König? Dir verdanken wir unseren Wohlstand, unseren Frieden. Du bist der Größte. Und offensichtlich hat es bei dem Joas gewirkt. Und dann haben sie gesagt, ach, lass uns doch diesen Gottesdienst, diesen mühsamen, engen, gesetzlichen Gottesdienst beiseite tun. Lass uns ein bisschen freier werden. Wir können ja auch noch andere Dinge anbeten, außer dem Herrn. Und dann war plötzlich Joas da dabei. Er hat gesagt, gut. Gut, wenn ihr meint, machen wir es doch so. Er war also lenkbar auch zum Bösen. Und wisst ihr, das ist zum Beispiel wichtig auch für Christen, auch für Junge, aber nicht nur für Junge. Wenn wir mit ganzem Herzen bei dem Herrn sind, dann haben wir Grundsätze. Und die verlassen wir auch nicht, wenn wir zum Beispiel in einen anderen Ort kommen, wo wir nicht mehr in derselben Gemeinde sind und nicht mehr dieselben Prediger hören und auch nicht mehr die Eltern bei uns haben, die uns vielleicht hoffentlich in eine gottesfürchtige Richtung beeinflusst haben. Wisst ihr, dann kommt nämlich die Stunde der Wahrheit. Dann zeigt sich plötzlich, was im Herzen ist. Ist unsere bibeltreue Überzeugung echt? Ist sie verwurzelt im Herzen in einer persönlichen Beziehung zum Herrn? Oder ist sie ein Stück angelernt und übernommen als Tradition von irgendwelchen Vater- oder Muttergestalten? Das ist nicht an und für sich was Falsches, absolut nicht. Aber das, was ich übernommen habe, was gut und gesegnet ist, das muss ich persönlich für mich noch einmal festmachen und selber aneignen, sodass es zu meiner eigenen Herzensüberzeugung wird. Sodass, wenn alle plötzlich nicht mehr das tun, dass man es dann trotzdem noch tut. Ja? So ein Testfall für manche Schwestern, die zum Beispiel ihr Haupt aus Überzeugung bedecken in einer bibeltreuen Gemeinde, wo das noch überwiegend gemacht wird, ist, wenn sie plötzlich in eine Gemeinde kommen, wo das gar niemand tut und wo die Leute sogar drüber spotten. Wenn du dann immer noch dein Haupt bedeckst, dann hast du eine Überzeugung. Und wenn du dann sagst, oh, hier macht's niemand, dann mache ich es auch nicht, dann lasse ich es einfach weg, dann hast du keine Überzeugung vor Gott. Was ist dann die Grund für dein Handeln? Versteht ihr? Und das ist so wichtig, dass wir das merken. Der Joas, der hatte einen Schwachpunkt, der war ganz lang verborgen, weil er dann einfach mitgeschwommen ist in einem guten Strom. Wenn er von vornherein einen bösen Strom gehabt hätte, wäre er da auch mitgeschwommen. Ja? Aber erstmal sah das ganz gut aus. Aber es war nicht gut. Und schaut deswegen, lasst uns da lernen davon, dass wir eigene Herzensüberzeugungen haben, die wirklich gefestigt sind, die aus dem Wort Gottes kommen, die nicht einfach nur Tradition und Prägung sind, dass wir irgendwelchen Älteren folgen. Das ist nicht falsch, aber es muss verinnerlicht werden. Es muss aus unserem eigenen Herzen kommen. Das sucht der Herr, dass wir zu einer festen Überzeugung kommen, selbst wenn viele es ganz anders machen. Vielleicht auch noch bei Amatzia. Da war es auch so, dass er eine Zeit lang gut gehandelt hat. Vers 2 im 25. Kapitel heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht von ganzem Herzen. Da haben wir wieder das ganze Herz. Ja, der hat schon das Richtige getan, aber der war von vornherein ein Stück innerlich zwiespältig und hat auch in die andere, zu der anderen Seite geneigt. Und letztlich war es dann eben auch so, dass er gefallen ist, weil er stolz wurde, weil er sich überhoben hat, weil er fremde Götter gesucht hat und eine große Niederlage musste er erleiden. Und im 26. Kapitel finden wir den König Usia, und da wollen wir vielleicht auch die Verse 4 und 5 lesen. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Amatzia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Sacharja lebte, der Einsicht hatte in die Offenbarung Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen. Da war es auch wieder so, dass er zum Schluss abgewichen ist, dass er in die Tempelhalle des Herrn gegangen ist und selber Räucheropfer bringen wollte und dann aussätzig wurde und bitter geschlagen wurde. Also noch einmal, Gott möchte, dass wir von der inneren Unklarheit und Zwiespältigkeit und Wankelmütigkeit unseres Herzens wegkommen zu einem ungeteilten Herzen, das ganz für den Herrn Jesus schlägt. Und das bedeutet, dass wir Bereiche in unserem Leben entschlossen aufräumen müssen, dass wir jeden Bereich unseres Lebens dem Herrn ausliefern, dass unser Vertrauen auf den Herrn einfältig ist und nicht, dass man sagt, ja, solange mir es gut geht und wenn du mich in allem segnest, will ich dir vertrauen. Und wenn es mir schlecht geht und du nicht das machst, was ich will, dann entziehe ich dir mein Vertrauen. Das ist auch eine Art Glauben, aber das ist natürlich völlig daneben. So können wir nicht mit Gott umgehen. Ja, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. So sagt es mal der Prophet Jesaja. Und ich möchte zum Schluss das einfach nochmal persönlich anwenden auf unsere Situation als gläubige Kinder Gottes aus dem Jakobusbrief, zwei Verse. Und die sprechen, denke ich, einfach auch in unsere Situation hinein. Jakobus 1, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber das schadet nichts, das immer wieder mal dran zu erinnern. Da heißt es ab Vers 6 von dem Gläubigen, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen. Ja, ich habe Zweifel und ich habe immer wieder Zweifel und ich weiß nicht, ich muss zweifeln, ich kann gar nicht anders zweifeln. Ja, das eine, das andere, aber woher kommt es? Nun, der Geist Gottes gibt hier eine Diagnose. Der Kern des Zweifels ist ein geteiltes Herz. Dass man nicht ganz auf der Seite des Herrn ist. Dass man ein Stück sein Eigenleben auch noch mit nähren will, sein Fleisch nähren will. Und dann ist man innerlich zerrissen. Da hat man zwei Seiten, nicht nur eine Seite. Wir sollten den Herrn Jesus und den Herrn Jesus allein in unserem Herzen haben. Das ist die Einfalt Christus gegenüber. 2. Korinther 11, Vers 3. Und das andere bedeutet Zwiespältigkeit, Zweifel, Zerrissenheit, Hin- und Hergeworfenheit, Unbeständigkeit in den Wegen. Und Gott kann uns nicht so segnen, wie er möchte. Gott möchte jedes seiner Kinder segnen. Er möchte unsere Gebete erhören. Er möchte uns stärken, ganz gewiss. Es liegt nicht am Herrn. Aber wenn ich in der falschen Herzenshaltung komme, wenn ich meine verborgenen Leichen im Keller nicht rauspacke und aussortiere und wenn ich nicht ganze Sache mache mit dem Herrn, dann bin ich selber verantwortlich, dass der Segen Gottes nicht so fließen kann, wie Gott es eigentlich möchte. Und das finden wir eben auch noch in Jakobus 4. Da spricht Gottes Geist auch noch einmal zu zwiespältigen Christen, zu Gläubigen, die aber ein Stück völlig fleischlich waren und die ihre fleischlichen Lüste, ihre Weltliebe noch gepflegt haben und gleichzeitig dem Herrn nachfolgen wollten. Und da heißt es in Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt oder die Liebelei, der Flirt mit der Welt, könnte man auch sagen, Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Wisst ihr, man kann ganz viele Bibelworte, die man so hört, einfach innerlich aussortieren, an sich abgleiten lassen. Die Warnungen, die Mahnungen, alles, was einem unbequem ist und den eigenen Weg stört, das wird einfach aussortiert und ignoriert. So kann man handeln. Aber ihr Lieben, da betrügen wir uns doch selber. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Mit anderen Worten, der Geist Gottes in dir will, dass du dem Herrn Jesus von ganzem Herzen anhängst und nicht von halbem Herzen. Das ist Eifersucht. Ja? Der Liebende will den Geliebten ganz für sich haben. Und das ist von Gott her gesehen eine gute Sache. Ja, bei den Menschen ist es oft mit Problemen verbunden. Aber von Gott her gesehen ist diese Eifersucht völlig berechtigt. Der Herr Jesus hat uns ja schließlich erkauft mit seinem Blut. Ja, und dann geht es weiter. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das ist diese Ermutigung, die ich euch mitgeben will, die ich uns mitgeben will. Dass wir wissen dürfen, der Herr möchte, dass unser Herz ungeteilt ist. Der Herr möchte sich stark erweisen, mächtig erweisen, auch in deinem und meinem Leben. Aber er möchte, dass wir unsere Hände reinigen von Sünde und dass wir unsere Herzen heiligen. Das heißt, sie Gott weihen, sie Gott zur Verfügung stellen. Unser Leben soll nicht mehr für uns gelebt werden, sondern für den Herrn Jesus. Das heißt eigentlich dieses heiligt eure Herzen. Wenn wir also ein geteiltes Herz haben, und ich fürchte, in gewisser Weise haben wir das alle in bestimmten Bereichen, dann lasst uns vor dem Herrn still werden und einfach die Dinge vor dem Herrn aussprechen, bekennen und ablegen und uns ihm ganz und ungeteilt anvertrauen. Niemand, der das tut, wird es je bereuen. Niemand, der das getan hat, hat gesagt, ich habe mich dem Herrn zur Verfügung gestellt und ich bin enttäuscht worden. Ja? Das kann nicht sein, sondern der Herr steht zu seinen Verheißungen. Er will uns segnen. Er will uns wirklich auch die Kraft seines Auferstehungslebens, seiner Gnade, seiner Segnungen mitteilen. Und wohl uns, wenn wir einfach die von der Heiligen Schrift ganz deutlich gesprochenen Bedingungen erfüllen und unser Herz ihm geben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Amen.
Singen wir das Lied 119.